Unser Podcast heute, der erscheint ja am 5. Mai, ja, und das heißt in der Woche, in der die On-Geo-Days sind. Und wir werden natürlich mit unserem mobilen Mikrofon auch wieder auf den On-Geo-Days unterwegs sein. Und
die rasende Reporterin.
Die rasenden Reporter, genau, schlau wie schlau in Carla Kolumna. Wer Bock hat, wir machen uns natürlich Gedanken darüber, ne? Wie sieht's mit dem Nachwuchs in der Republik aus? Was sind Dinge, Themen, die euch bewegen? Und solltet ihr auch das große Vergnügen haben, auch auf den On-Geo-Days zu sein, dann lasst uns doch vielleicht da auch mal sprechen. Lasst uns vielleicht da kurz mal miteinander ein paar Minuten ins Mikro reden. Und ihr seid herzlich eingeladen. Meldet euch gerne bei uns. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine coole Session auf den On-Geo-Days hinbekommen. Wir laufen da 2 Tage halt auch durch die Gegend wie wild.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur... nicht nach der Osterpause, zweiten Folge nach der Osterpause. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Diane.
Und ich bin der Patrick.
Und wir wollen heute mit einer, ist eine Serie, ich weiß es nicht, eine Serie weiterführen, und zwar die Gerichtsgutachterin Anne. Wir hatten ja vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen war das tatsächlich, bestimmt 4, 5 mittlerweile, haben wir das Ganze mal so ein bisschen eingeleitet, weil mich ein Beschluss des Amtsgerichts Gera zur Gerichtsgutachterin ernannt hat. Und ja, das Ganze neigt sich jetzt dem Ende zu und wir dachten, wir holen euch da jetzt einfach nochmal ab. Aber Patrick, wie immer, wie war deine letzte Woche?
Hervorragend. Ich habe mich vorbereitet. Mein Wochenhighlight letzte Woche. Ich habe mir eine Palme gekauft.
Wow.
Und habe sie eingepflanzt und habe daneben eine Strandliege gelegt und fühlte mich prompt wie im Urlaub. Naja, ich war mit meinem jüngsten Sohn Simon am Wochenende im Baumarkt. Und da haben die so eine Aktionsfläche gehabt mit Palmen. Und da sagte Simon so, oh Papa, eine Palme im Garten, das ist ja doch mal was. Dann habe ich gesagt, Simon, das wird nichts. Die gehen ja im Winter immer kaputt oder man muss sie reinstellen und dann hast du diese hässlichen Dinger dann da irgendwie im Flur stehen oder so. Wir haben ja keinen Keller. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen und dann sind die bis minus 19 Grad frostsicher, wenn man sie einpflanzt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wir haben ja dieses Klimawandel, das wird ja eh wärmer, da kannst du. Und dann habe ich mir in den Garten, das wirst du ja sehen, du wirst ja heute Abend, spätestens morgen ja bei uns sein, habe ich mit Simon zusammen die Palme in den Garten gepflanzt. Ich habe noch so eine Strandliege von einem, wie soll ich sagen, orangefarbenen alkoholischen Trendgetränk.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt irgendein Merch.
Habe ich daneben gestellt. Und 2 Stunden später fand ich im WhatsApp-Status meiner Tochter Sommerfeeling, wir haben Urlaub zu Hause mit Palme und Strandliege. Und ich dachte, guck mal, alles richtig gemacht. So, also, ich bin maximal erholt, weil ich habe mich gefühlt in der Karibik bewegt, auch wenn ich nebendran Giersch und Löwenzahn beigekommen bin, um... damit wenn du schon mal zu Besuch kommst, dass alles ordentlich aussieht.
Oh, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen tatsächlich. Dann klingt dein Wochenende schöner als meins. Wobei, das stimmt nicht ganz. Das habe ich dir kurz erzählt. Ich habe den gestrigen Tag unfreiwilligerweise auf einem Kettenkarussell verbracht. Und ich sag's mal so, scheinbar kommt dieser Effekt auch schon mit Ende 20. Irgendwas ist das doch mit dem Mittelohr, dass man das dann nicht mehr kann. Und nein?
Also Kettenkarussell konnte ich noch nie. Das war immer mein Endgegner. Also weißt du, du kannst mich wirklich auf die härteste Achterbahn setzen, ne? Wenn wir in den Heidepark fahren, ohne Scheiß, ich kann 30 Mal alle Achterbahn fahren, aber einmal Kettenkarussell und ich göbel dir in die Rabatten, ehrlich.
Nein, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dann bei diesem turbulenten Flug, den mein Sohn fand es total cool, ich nicht, habe ich mir dann auch nur überlegt, krass, wir wollten doch mal in den Heidepark fahren. Schaffst du das überhaupt noch? Tja, weiß ich nicht.
Also Achterbahn komischerweise, aber dieses Gleichmäßige, sich immer drehen. Und ich kriege dann immer noch Panik, weil ich denke, wenn du jetzt kotzt, Das verteilt sich aber im ganzen Park.
Mein Mann stand dann da unten, guckte auf dieses Kettenkarussell und hat gesagt, ha, was ist eigentlich, wenn jemandem hier mal so ein Smartphone aus der Tasche rutscht?
Ja,
das ist auch ein sehr unwürdiger Tod dann wahrscheinlich.
Ungünstig, naja, wie dem
auch sei, ja. Ja, also tatsächlich, nachdem wir ein sonniges Wochenende mit wirklich viel Sonne hatten, jetzt eine sonnige Woche starten, bei der ich heute Abend dann nach Stade fahren darf und mich wirklich sehr, sehr freue auf die Palme. Und
wir uns auch.
Klappstuhl von... Können wir da irgendwie so grünes Büro draus machen? Ich habe morgen ein Seminar. Ich würde das Seminar gerne unter Palmen.
Ich habe noch eine zweite Strandliege. Und da ich morgen ja eh nicht in mein Büro komme, kannst du dann, weil du ja das hier okkupierst, kannst du einfach in der Mittagspause rüberkommen und dann machen wir Chili mit dir am Strand. Dann hole ich uns noch so Wannen mit Wasser. Da können wir die Füße dann rein. Ja, läuft.
Ja, denke ich auch. Mit Sonnenbrille und dann im Bikini lassen.
Mojito zum Mittag und dann geht das.
Ja, und dann geht's nachmittags mit dem Seminar weiter. Finde ich gut.
Richtig.
So, meine lieben Freunde, los geht's. Jetzt geht's auch los mit der Folge. Die Gerichtsgutachterin Anne. Und ich sag's mal so, es war eine Herausforderung, weil ich glaube, das kannst du bestätigen, man hat ja in den seltensten Fällen in Zwangsversteigerungsverfahren ein wunderschönes, einfaches Einfamilienhäuschen. Also kommt durchaus vor, würde ich jetzt mal sagen, weil Lebensumstände sind diffizil und differenziert. Aber im normalen Fall hast du irgendwas Problembehaftetes. Und das ging bei mir schon tatsächlich los. Du hast ja bei der letzten Folge gesagt, als Tipp für den Ortstermin, sei nicht so fröhlich. Und kennst du diesen Gag, den man immer sagt, wenn man als Mädchen in die Kfz-Werkstatt geht und versucht, ein ernstes Gesicht zu machen, damit die einen ernst nehmen? So in etwa bin ich da. Kennst du das nicht? Dass man sagt, okay, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, muss ich ernst schauen, dass sie nicht denken, die könnten es mit mir machen, weil ich eine Frau bin. So in etwa bin ich dann auch zu meinem Amtsgerichtstermin gestiefelt, also zum Zwangsversteigerungstermin. Die erste Frage, die ich gekriegt habe vom Ansprechpartner vor Ort, zwar nicht der Schuldner tatsächlich, sondern ein Vertreter, war, gehören Sie zur Bank? Sag ich, nein, ich bin die Sachverständige und jetzt machen Sie mir Platz. Und dann sind wir da in diese Hütte. Und ich muss sagen, ich war vorher ja auf dem Bauaktenarchiv und habe die Bauakte eingesehen. Die ist natürlich sehr wild gewesen, weil das ist ein Haus, das, ich glaube, so ziemlich genau 100 Jahre alt gewesen ist. Zwar früher mal die Kegelbahn. Und dann hat man das rekonstruiert. Und dann hat man das scheinbar in Eigenleistung rekonstruiert und hat dabei so gewisse bautechnische Sachen wahrscheinlich vernachlässigt. Jedenfalls war das Haus in sich massiv baufällig. Sind das so Sachen, bei denen man sich eigentlich immer drauf einstellen kann? Bei Zwangsversteigerungsverfahren?
Irgendwas ist immer. Und meistens ist es dann noch so, wenn du so Sachen hast zur Aufhebung einer Gemeinschaft, dann erzählt dir immer einer, das ist alles gar nicht so schlimm. Und der andere meint, da kann man ja nur noch Abriss rechnen. Ne? Also so geht das immer.
Naja, tatsächlich hatte ich dann Glück vor Ort, weil es kam noch jemand dazu, der nebenan gewohnt hat. Und das ist der Bruder vom Erblasser, der dort mal in dieser ganzen Konstellation zu tun hatte. Und der kennt das Haus sehr gut, weil, wie gesagt, sein Bruder hat es ja mit ihm so ziemlich gleichzeitig gekauft, er hat das Haus nebenan gekauft und er konnte mir dann vor Ort einige Fragen beantworten. Das war schon sehr schön. Weil ansonsten, ich muss sagen, wenn niemand vor Ort gewesen wäre und ich hätte das Gutachten nach äußeren in Augenscheinnahme schreiben müssen, weiß ich nicht, ob das so ausgesehen hätte, wie es jetzt am Ende ausgesehen hätte. Ne? Also ich weiß nicht, hast du schon mal das Thema gehabt, dass niemand vor Ort war? Du hast dann losgelegt und hast es im Nachhinein aufs Brot geschmiert gekriegt?
Ja, also es ist ja so, dass es von mir tatsächlich eine ganz klare Entscheidung auch ist. Wenn ich vor Ort bin und es ist niemand da, dass ich dann wirklich hingehe und einen sehr großzügigen Abzug mache, in der Regel zwischen 20% und 30%. Einmal wegen des natürlich bestehenden Risikos, dass ich halt falsch bewerte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das doch durchaus schon mal den einen oder anderen Menschen daran erinnert, dass es klug wäre, zum Termin dazu zu kommen. Und ich habe das schon mal gehabt, da haben sich Kunden gemeldet, haben gesagt, ja, sie haben das Haus viel zu niedrig geschätzt. Da sage ich, ja, weil sie nicht da waren. Ja, kann man das jetzt nochmal irgendwie ändern oder so? Ja, na klar kann man das ändern. Sie müssen einfach nur mit mir nochmal einen zweiten Termin vereinbaren und dann komme ich auch dahin.
So. Wie ist das Amtsgericht da so, wenn du sagst, okay, schreibst nochmal ein zweites Gutachten oder überarbeitest das, was die ja schon in den Händen hielten, weil das verzögert ja auch den Prozess?
Ja, aber denen ist das egal, weil bei denen geht das ja im Prinzip 1:1 durch die Bücher. Und hier meine Rechtspfleger, die wir hier haben, die sind maximalst entspannt, muss man wirklich sagen.
Okay, sehr schön. Also das habe ich jetzt auch zum Beispiel gemerkt, weil ich hatte eine recht, also ich fand trotzdem recht straffe Frist, ne, vom Beschluss, bis er mir zugegangen ist zur Abgabe des Gutachtens, ungefähr 6-7 Wochen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber ich musste ja auch laden, habe ja der Ladung auch einige Zeit vorausgehen lassen. Also du hattest mir den Tipp gegeben, das habe ich auch so gemacht, lade und dann wenigstens 2 Wochen Karenz dazwischen lassen, dass sie sich natürlich auf den Termin einstellen können. Dann sind da schon mal 2 Wochen flöten gegangen. Dann wartet man natürlich auch auf behördliche Auskünfte. Obwohl ich sagen muss, erfahrungsgemäß geht es ansonsten langsamer. Also ich weiß nicht, ob das bei denen so ist, wenn die einen Beschluss sehen, dass es dann schneller geht. Aber das ging wirklich verhältnismäßig schnell, dass ich meine Auskünfte hatte. Dann, wie gesagt, Bauakteneinsicht, weil es gab ja darüber hinaus nichts. Und ja, dann fürs Gutachten keine 4 Wochen effektiv mehr zum Schreiben. Und wir alle wissen, wir haben recht schnell sehr viel zu tun und dann kann sich das durchaus ziehen. So, dann habe ich mit einer Rechtspflegerin telefoniert, die war auch sehr, sehr freundlich, also es war alles okay. Na, deswegen, heute geht's in die Post, heute verlässt es dann auch meinen Schreibtisch. Aber ja, also tatsächlich, was ich dann vor Ort vorgefunden habe, das war sehr schwierig. Und ich habe jetzt mal eine Frage.
Ja.
Diese Häuser sind ja nicht selten auch leerstehend, weil derjenige ist ja gerne nochmal unbekannt verzogen. Ja, und vielleicht könnte man reinkommen, weil ein Familienangehöriger das Ganze noch mit betreut. Ziehst du Räumungskosten ab? Weil die Hütten sehen ja recht regelmäßig auch aus wie, naja.
Nein, das mache ich nicht, weil ich kann Räumungskosten nicht schätzen und das will ich auch ein Stück weit gar nicht. Ich gehe vielmehr dazu über, einfach zu unterstellen im Gutachten, dass entweder das Gutachten das Gebäude noch geräumt wird oder die Gutachtenkosten entsprechend dann noch abgezogen werden müssen.
Jetzt war es bei meinem Fall so, dass, ich sag mal, in der Gesamtheit die Räumungskosten das Kraut auch nicht mehr fett gemacht hätten, so in etwa, weil wir halt wirklich ein massives Konstruktionsproblem hatten, möchte ich jetzt mal so sagen. Also es war so, dass ich gehe mal davon aus, derjenige, also der Ablasser, der nicht der Beteiligte des Verfahrens war, dann, sondern seine Erben, und das war alles ein bisschen spannend, das händisch angebaut zu haben scheint oder irgendwas. Jedenfalls standen wir im Haus und der ganze rechte Anbau dieses Hauses sackte halt ab und hat dabei das Haupthaus mitgezogen.
Ja.
Auch dazu ist es so, dass das Haus eine umfassende Modernisierung, in Anführungszeichen, also diese Rekonstruktion, vor mittlerweile fast 40 Jahren hatte. Und seitdem auch nichts mehr passiert ist. Ja, also es war ohnehin schon schwierig bei dem 100 Jahre alten Haus, das nie so wirklich richtig saniert wurde, eine sehr, sehr umfassende Restnutzungsdauer noch zu ermitteln. Aber ja, wie gesagt, in dem Moment hatte ich halt wirklich das Problem mit massiven Bauschäden. Dann hatten wir noch Legalitätsprobleme, weil der hatte...
Genau, da war irgendwas nicht genehmigt, ne?
Mit der Gaube, genau. Also es wurde, das fand ich zum Beispiel auch total spannend. Da wurde im Rahmen einer Ortsbegehung durch diesen Stadtteil, weiß ich nicht, des Baudezernats dann, festgestellt, dass es einen nicht genehmigten Dachaufbau gibt. Und er hatte quasi den Spitzboden ausgebaut und hat dann eine Dachgaube reingezimmert. Das war festgestellt worden, ich glaube 2003. Dann gab es in der Bauakte ein Hin und Her, von wegen, ja, weiß ich nicht, darfst du nicht, momentan darf es noch nicht, weil sie es formell nie haben genehmigen lassen. Also da wurde es quasi nicht aufgrund baulicher Probleme abgelehnt, sondern wegen formeller Probleme. Und es drohte abgelehnt zu werden, reichen sie doch mit dem Bauantrag ein. Und dann hat sich das ewig gezogen. Man stellte dabei fest, die Gaube ist so nicht genehmigungsfähig, weil das hat Brandschutzthematiken. Ja. So, und was ich so spannend fand, das wurde 2003, glaube ich, festgestellt. Und der nächste Brief in der Bauakte, der kam erst 2019, bei der man dann wieder im Rahmen einer Ortsbegehung festgestellt hat, das ist ja immer noch da. Bitte Verrückt. Stellen Sie das jetzt mal ab. Ja, tatsächlich, also das hatten wir auch noch mit dazu. Und am Ende lag ich bei dem Objekt tatsächlich bei einer Liquidation.
Naja, also ich habe gerade eine ähnliche Situation. Da habe ich sogar mit dem Rechtspfleger darüber gesprochen. Und zwar, das trifft es auch ganz gut. Also ich vielleicht ganz kurz erzählt, ohne dir jetzt da die Show zu stehlen. Ich bin letzte Woche Freitag zum Ortstermin gefahren, sollte die Hausnummer 19b und 19c bewerten. Ich finde die Einfahrt von 19a und ich finde die Einfahrt von 19d. Ich finde aber nicht 19b und auch nicht 19c. Naja, dann bin ich irgendwie 35 Mal da umhergetingelt. Und irgendwann habe ich dann die Nachbarn gefragt und dann kam dann die Nachbarin und sage ich, hören Sie mal, hier, ich suche 19b und 19c. Ja, können Sie nicht finden. Sag ich, wieso kann ich das nicht finden? Naja, ganz einfach, da ist vor 5 Jahren mal ein Baum auf die Auffahrt gefallen und seitdem ist alles zugewachsen. Und dann gucke ich sie schon etwas fragend an. Ja, es ist so, das Haus ist seit 8 Jahren unbewohnt. Da sind wohl irgendwie, da ist wohl die Mutter verstorben und die Tochter konnte da aus psychischen Gründen nicht mehr ins Haus. Und seitdem steht das genauso, wie es da vor 8 Jahren, als die Mutter verstorben war, verlassen wurde. Und es war niemals mehr jemand drin. Die Stadtwerke waren schon da und auch die Polizei war da, weil sich da mal irgendwie Leute auf dem Grundstück befunden hatten und so weiter. Aber ansonsten war da nichts. So. Und Haus, Baujahr 75. Und dann habe ich nach dem Termin habe ich den Rechtspfleger angerufen und habe gesagt, ich bin gerade das erste Mal so richtig ratlos und ich wollte mich mal mit Ihnen abstimmen. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Das Haus steht jetzt seit 8 Jahren leer. Von der Geschichte her, die für mich glaubwürdig klingt, ist es so, dass da nicht ordentlich das Wasser abgelassen wurde, die Heizung nicht entsprechend winterfest gemacht wurde und so weiter und so fort und das Objekt seit 8 Jahren einfach unbeheizt ist. Das heißt, wir haben hier ein Einfallstor für Schimmel, für Holzschädlinge. Wir haben ein Problem, dass eventuell die Wasserleitungen geborsten sind und so weiter und so fort. Ich, das Ding kannst du eigentlich nur noch abreißen. Oder halt komplett kernsanieren, aber da weißt du ja überhaupt gar nicht, was zum Beispiel mit dem Holzdach ist, ne? Und so. Mhm. Also. Und er sagte zu mir, ja, nee, also ich glaube, Abriss fände ich jetzt doch ein bisschen zu heftig dafür. Das ist ja Baujahr 75, da kann man bestimmt noch irgendwas an Substanz retten. Also ich würde das ungerne sehen, wenn das jetzt irgendwie hier ein Abriss ist, weil ich glaube, dann kommen wir nachher zu günstig weg für den Gläubiger. Mhm. So, und das ist auch noch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Spannungsverhältnis, ne, dass man das, ich meine, gut, das ist mir jetzt egal, das Finanzamt. Aber ja, das ist. Ich finde das ein bisschen crazy, um ehrlich zu sein, und muss sagen, dass meiner Meinung nach das vielleicht klüger wäre, wenn man dann zum Beispiel seitens des Gläubigers, das geht ja auch, eine Zwangsverwaltung beauftragt, die dann dafür sorgt, dass man ins Haus kommt. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt auch in einem Fall, da kann ich mich ganz gut, das ist eine Bank, für die wir auch sonst viel machen. Und da war ich jetzt mit dem Bearbeiter aus der Vollstreckungsabteilung so weit, dass ich gesagt habe, wir kümmern uns mal darum, dass wir dass die eine Zwangsverwaltung beauftragen, damit wir in das Objekt reinkommen, weil das eigentlich, gut, es ist jetzt ein anderes Objekt, ne? Also für dieses eine Objekt macht das jetzt wenig Sinn, aber das ist ein Riesenthema. Also das muss man schon sagen. Und wie gesagt, bei dem Objekt, wo ich am Anfang von erzählt hatte, wo die Kunden dann angerufen hatten und gesagt hatten, können wir da jetzt nochmal rein, dann haben wir nachher auch einen deutlich höheren Wert erlöst und die Leute sind nachher auch ehrlicherweise schuldenfrei aus ihrer, aus dieser Zwangsversteigerungsgeschichte gegangen. Aber das ist ein riesen Problem. Da bin ich ganz bei euch. Bei dir.
Dann jetzt mal eine Frage. Kommt es häufiger vor, dass sich eventuell auch Gläubiger melden und sagen, das funktioniert so nicht? Ich meine, offiziell sollte es ja kein Thema spielen, aber nee, man kann es ja versuchen.
Hatte ich noch nie. Ich hatte das auch noch nie, dass sich Gläubiger gemeldet haben und gesagt haben, ja, irgendwie beweisen Sie uns mal, dass Sie ordentlich geladen haben, weil Sie nicht reingekommen sind und deshalb so jetzt einen großen Abschlag gemacht haben. Eigentlich höre ich nie was. Und ich hatte jetzt neulicherweise so eine skurrile Situation. Da meldete, also ich war vor Ort, hab dreimal geklingelt, hab eine Viertelstunde gewartet, bin wieder gefahren, weil mal wieder keiner da war. Und dann, als ich schon wieder zurück war, rief die Schuldnerin an und sagte, wo waren Sie denn? Da sag ich, ja, ich war da. Nee, das kann nicht sein, sie war nicht da. Naja, dann habe ich der Fotos geschickt. Ich mache dann ja auch immer Fotos, ne?
Ja.
Habe ich Fotos geschickt, hab gesagt, doch, ich war da, ne? Und dann habe ich gewartet. Das sind ja auch am Zeitstempel der Fotos und so. Und da sagt sie, ja, dann muss wohl die Klingel kaputt sein oder sowas. Ich habe das auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Sie hätten ja mal auf dem Grundstück gucken können und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, passen Sie auf. Also erstens, ich darf das Grundstück überhaupt gar nicht betreten, wenn wenn da niemand ist. Ne? Das war vorne halt die Auffahrt und hinten war das Haus. So, und dann habe ich gesagt, ich konnte nur vorne von der Auffahrt, von der Pforte, also vom Tor, klingeln und musste mich darauf verlassen, dass ich mache nicht einfach das Tor auf, gehe aufs Grundstück und gucke, ob da jemand ist oder sowas. Mache ich nicht. Ist auch gar nicht zulässig, streng genommen. Mhm. Also wir dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers das Grundstück nicht betreten. So. Und dann sagte sie, na ja, aber man könnte sich da ja schon mal ein bisschen mehr Mühe machen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich habe im letzten Jahr, ich glaube ungefähr, ich würde mal sagen, 20 Zwangsversteigerungsgutachten geschrieben. Bei mindestens 15 war niemand da und hat sich auch nie jemand gekümmert. Ich hinterfrage das nicht, ob jemand da ist oder nicht. Ja, ich klingel, wenn jemand aufmacht, dann freue ich mich. Wenn keiner aufmacht, dann ist es für mich normal. Und dann gehe ich wieder. Naja, und dann bin ich dann auch ein zweites Mal hingefahren, hab dann den Ortstermin nochmal gemacht. Dann war das jetzt auch in Ordnung. Ne? Aber das, ich glaube, vielleicht auch für die uns hören und vielleicht in der Bank sitzen, denkt mal vielleicht öfter drüber nach, dann wirklich, auch wenn es natürlich teuer ist, aber gerade wenn die Sicherheitenposition eine gute ist, eine Zwangsverwaltung zu beantragen, weil dann kommt der Sachverständige auch rein.
Genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer obligoabhängig, ja. Also ja, ob du dann wirklich so ein Restant hast oder sagst, ach komm, ja, das, wie gesagt, das schreibst du letztendlich eh ab, weil derjenige ist unzuverlässig oder nicht.
Genau.
Ja, spannend. Also dann ging es natürlich weiter. Also ich habe mich dann an die Bearbeitung gesetzt und dann ist so ein Learning von mir gewesen. Wir haben ja sehr schnell unsere kleinen Routinen, also auch am Anfang, ne, wissen jetzt dann vielleicht schon, wie man ein Gutachten schreibt, ne, also fachlich jetzt mal abgesehen, aber so, lest dieses Schreiben aufmerksam durch, was das Gericht tatsächlich von euch möchte. Ich wusste das mit den Fragen, muss man dazu sagen. Also vielleicht kurz dazu. Ich hole mal meinen Beschluss. Ja, der Beschluss sagt nicht aus, hallo Frau Brackhoff, bitte erstellen Sie ein Verkehrswertgutachten für dieses Objekt. Ne? Sondern man neigt ja dazu, finde ich, dieses Ding zu kriegen, zu sagen, ah, alles klar, dann und dort, ich lege jetzt mal los. Ja, und dann kriegt man nach hinten raus echt ein Thema. Also der Beschluss ist tatsächlich, da muss ich was zurücknehmen, der Beschluss ist gar nicht so der Ausschlaggebende. Der Beschluss ernennt euch zum Sachverständigen, aber der sagt euch
nichts aus. Das Auftragsschreiben ist maßgeblich. Hm.
Genau, dieses Auftragsschreiben, das ihr dann dazu bekommt. Und da steht ich weiß nicht, zum Beispiel, als ich mit Susi, also eurer Mitarbeiterin, telefoniert habe, unserer Mitarbeiterin, da habe ich mit ihr über die Frist gesprochen. Und sie hatte gesagt, das war, wie gesagt, ich habe das Schreiben am 28.02. gekriegt und 24.04. ist meine Frist gewesen. Das ist aber knapp. Ist das ansonsten länger?
Wir haben 3 Monate.
Ach, siehst du mal. In Thüringen geht alles ein bisschen schneller.
Ja, naja. Offensichtlich ja nicht. Also es dauert ja schon immer meistens 4 bis 8 Wochen, bis die Bauakte mal da ist, ne?
Na gut, ich habe jetzt mittlerweile den kurzen Arm ins Bauaktenarchiv und trampel dahin und dann setze ich mich dazu meinen Ansprechpartnern hin und dann schnack. Das ist immer so niedlich, weil ich finde die alle wirklich ganz sympathisch. Aber du hast immer das Gefühl, die haben nie jemanden zum Sprechen. Und wenn du dann mal da bist, dann wollen die sich unterhalten. Und du willst einfach nur diese blöde Bauakte dann kopieren. Ja? Naja, jedenfalls, jetzt muss ich mal hier mein Mikro mitnehmen, wurde ich zum Beispiel aufgefordert, dass das Gutachten auch in vierfacher Ausfertigung papierhaft vorzuliegen hat. Ne? Also das ist auch sowas. Und dann, ich sitze jetzt hier neben einem Papierstapel. Also ich komme mir gerade sehr, sehr wichtig vor, aber ich habe die dann auch, weil ich die vergessen hatte, elektronisch zuerst zu signieren, sondern ausgedruckt und von Hand abgestempelt. Da kam ich mir ganz kurz mal ein bisschen wichtig vor. Naja, so, dann, wie gesagt, muss das Gutachten zusätzlich zu der vierfachen Ausfertigung auch noch in elektronischer Form übermittelt werden. Und jetzt kommt die Krux sowie Erstellung eines Exposés.
So, das haben wir zum Beispiel überhaupt gar nicht.
Und das ist auch was, also ich habe mir dann Unterstützung geholt von Gerichtsgutachter Arndt, liebe Grüße.
Ja, ich wollte gerade sagen, er musste nicht auch über Exposés erstellen, also das haben wir überhaupt nicht.
Wir haben uns dann Sprachnachrichten hin und her geschickt, so von Gerichtsgutachter, so Gerichtsgutachter, wie machst denn du das so?
Das A in der geheimen WhatsApp-Gerichtsgutachtergruppe.
Die Elite der Gerichtsgutachterei, die hat sich dann ausgetauscht. Und dann habe ich ihn auch gefragt, Arndt, also ich habe ja auch mal gemakelt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da so ein Liebhaberobjekt, Handwerkerobjekt, erstalten Sie Ihren eigenen Wohntraum.
Und träumen Sie von einem sonnendurchfluteten Wohnzimmer?
ein bisschen Rissmörtel wird es schon wieder richten. Das ist überhaupt kein Problem. Spachteln ist einfach zu. Bauschaum. Silikon macht das schon. Naja. Und dann habe ich ihn gefragt und tatsächlich ist es sehr schmucklos. Also er macht letztendlich eine Word-Datei, schreibt Exposé drunter. Dann gibt es ein paar Eckdaten zum Objekt, ne? Also Baujahr. Die Adresse hat er tatsächlich nicht mit drin. Ich habe das jetzt für mich auch tatsächlich so adaptiert. Dann Grundbuchangaben, ne? Also Blattnummer, Gemarkung, Flur, Flurstück. Was habe ich noch drauf? Grundstücksgröße, Wohnfläche. Und dann kommen zwei Fotos hin und dann packt er immer noch die Liegenschaftskarte und eine Stadtkarte mit dazu. Das habe ich jetzt auch so gemacht und ich sage mal so, ich lasse es jetzt eskalieren. Also ich habe noch mal bei ZVG online geschaut, habe nichts gefunden tatsächlich, vielleicht habe ich nicht genau gesucht. Aber ich gehe mal davon aus, die werden sich schon melden, ja, weil Arndt selber sagte, dieses Gutachten, dieses Exposé, was er mir geschickt hatte, ist schon die überarbeitete Version von dem, was das Amtsgericht ansonsten verwendet. So, dann gehe ich jetzt mal davon aus, es ist recht anspruchslos. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, wo das hin soll. Weil ich weiß, also ich habe ja früher Zwangsversteigerungsobjekte auch mit verkauft, als wir betreibender Gläubiger waren, als ich für den Gläubiger noch gearbeitet habe. Mhm. Und da haben wir alles selber gemacht. Also da gab es nichts vom Amtsgericht. Aber naja, wer weiß. Jedenfalls, ja, und dann, das ist auch nochmal ganz, ganz erheblich, da hast du mich ja auch nochmal dran erinnert, stellt das Gericht, ich weiß nicht, ob immer, aber ich gehe mal davon aus, Fragen immer zum Objekt. Ja, immer. Ich weiß, ich habe für dich auch mal eins mitgeschrieben und da musste ich das auch machen. Und da ist es so, dass die separat, ne, um Feststellung in gewissen Sachverhalten bitten. Mhm. Also zunächst bitten sie erstmal um, also im Gutachten soll Bezug genommen werden über die Verkehrs- und Geschäftslage. Logisch, machen wir ja jedes Mal. Über den baulichen Zustand und etwa anstehende Reparaturen. Ebenfalls Bauauflagen oder baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen vorliegen. Bin ich drauf eingegangen, ob Verdacht auf Hausbrand besteht.
Ach, guck mal, das sind andere Fragen als bei uns.
Na Moment, das sind jetzt erstmal die Sachen, in dem, also über die das Gutachten berichten soll.
Okay.
Dann sind dem Gutachten beizufügen Fotos der Gebäude und Örtlichkeiten, klar. Mhm. Einfache Lage- und Gebäudepläne, klar. Und Wohnungsgrundrisse. So, und dann kommen die, die Feststellungen, um die gebeten wird. Verdacht auf ökologische Altlasten. Gut, haben wir jetzt automatisch dann auch eigentlich mit beantwortet, indem wir eine Altlastenauskunft angefordert haben. Aber ich habe es im separaten, also ich habe das Ganze in einem separaten, in einer separaten Seite dann halt beantwortet, Fragen des Gerichts. So, bevollmächtigt der Bezirksschornsteinfeger bei bebauten Grundstücken? Erklär mir das mal bitte. Also ich kann mir vorstellen, wo es herkommt, aber warum das jetzt da ein Gericht nochmal explizit haben möchte?
Also wahrscheinlich, damit ein Ersteigerer prüfen kann, ob es zum Beispiel eine Austauschpflicht der Heizungsanlage gibt oder sowas. Aber das eigentlich sollte das Gutachten ja dazu Stellung nehmen, weil die Immowert V ja auch verlangt, dass man zu Energieeffizienzsachen und so Stellung nimmt. Und ich finde, da gehört auch eine Heizung dazu. Ja, was hast du noch?
Ja. Des Verwalters ist nicht verwaltet. Ja. Welcher Mieter oder Pächter vorhanden ist? Auch wie gesagt, das ist zum Beispiel spannend. Es heißt ja eigentlich, dass persönliche Daten aus dem Gutachten rauszuhalten sind. Hier ist aber explizit Name und Anschrift des Mieters gewünscht.
Ja,
aber es könnte auch sein, dass sie das in einem Beiblatt.
Genau, das soll immer aufs Beiblatt. Genau.
Genau.
Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. In Zwangsversteigerungsgutachten keine persönlichen Daten ins Gutachten, alle personenbezogenen Daten auf ein Extrablatt.
Genau. Mhm. Dann Wohnpreisbindung, ob eine Wohnpreisbindung besteht.
Okay.
Ob ein Gewerbebetrieb vorhanden ist, das kannte ich schon, das hattet ihr auch, weiß ich.
Ja, genau.
Ob Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die von mir nicht geschätzt wurden und ob ein Energieausweis oder ein Energiepass besteht.
Das haben wir so ähnlich. Bei uns steht immer, das Gutachten soll auf folgende Angaben enthalten, ob und welche Mieter und Pächter vorhanden sind, Feststellung des Verwalters oder der Verwalterin nach dem WEG, ob ein Gewerbebetrieb geführt wird, ob Maschinen- und Betriebseinrichtungen vorhanden sind, ob Verdacht auf Hausschwamm besteht, ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen, also etwas weiter gefasst, ob ein Energieausweis vorliegt und ob Altlasten, zum Beispiel Bodenvereine, Unreinigung oder Kampfmittel bekannt sind.
Es ist jetzt so, dass ich eigentlich, ganz einfach sagen müsste, na ja, im Gutachten sind diese Fragen ja beantwortet. Und trotzdem habe ich, wie gesagt, auch nach deinem Anraten hin nochmal im Gutachten eine Seite eingefügt, weil ich habe ja keine Mieter, also hatte auch keine persönlichen Daten, die ich verschweigen musste. Und habe diese Fragen beantwortet. Und dann ist, glaube ich, noch ganz spannend, das Gericht wünscht auch explizit, dass behördliche Auskünfte und Grundbuchauszüge aus dem Gutachten rauszuhalten sind.
Mhm.
Ja, weil es, wie gesagt, Rückschlüsse wahrscheinlich auf persönliche Daten geben könnte.
Ja.
Genau. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte. Und ich würde sogar sagen, also ich gebe es ja heute ab. Und es wird von der Gerichtsgutachterin Anne de Serie noch einen dritten Teil geben. Und da werden wir uns dann mal um die JVEG-Rechnung kümmern, würde ich vorschlagen. Und auf das Feedback vom Gutachten. Und ganz ehrlich, ich würde echt gern mich in diese Zwangsversteigerung mal reinsetzen, einfach mal aus Interesse.
Bin sehr gespannt, ob du überhaupt mal ein Feedback bekommst zu dem Gutachten. Also ich weiß, als ich mein erstes Zwangsversteigerungsgutachten geschrieben hatte, das fand ich total nett, da hat sich der Rechtspfleger da Gedanken gemacht und hatte damit mir nochmal einen Telefontermin vereinbart. Da ging es zum Beispiel darum, dass sie gesagt haben, die wollen vorangestellt einmal die Zusammenstellung der wesentlichen Wertermittlungsdaten auf einer Seite am Anfang des Gutachtens haben. Und hatten sich auch gewünscht, dass wir auch jedes Mal die Bauakte anfordern, auch wenn wir vom Schuldner Unterlagen bekommen.
Okay.
Um auch zu klären, ob eine Baugenehmigung vorliegt. Und so fordern wir jetzt immer halt auch die Bauakten an. Ja. Und genau. Wichtig ist vielleicht nochmal, dass hast du irgendwas gelesen, wie hoch der Kostenvorschuss ist, der eingezahlt wurde oder dein Kostenrahmen ist? Nee, ne?
Ich glaube nicht tatsächlich.
Nee, in den Zwangsversteigerungssachen steht das meistens nicht drin, wie viel da Vorschuss angefordert wurde. Aber genau, das würde sich dann ja nochmal mit dem JVEG klären. Auch hier vielleicht brandaktuell gerade, weil wir ja jetzt im Rahmen der Ausstrahlung Anfang Mai haben. Es ist so, dass wir ja eine Novelle des JVEG haben. Es gibt also höhere Sätze. Und da ist ja die Frage, ab wann gilt das denn eigentlich? Und das gilt für alle Aufträge, die ab dem 1.6. erteilt wurden.
Ah, ja?
Also es war ja lange immer von Mai die Rede, aber wenn man sich jetzt dieses Gesetzespaket durchliest, dann steht da genau drin, dass es ab 1. Juni in Kraft tritt. Das heißt, das bedeutet nicht, dass alle Aufträge, die man nach Juni fertigstellt, dann auch höher abgerechnet werden können, sondern für alle Zwangsversteigerungs- oder Gerichtsaufträge, die ab dem 1.6. abgesendet werden, also wo quasi das Beschlussdatum beziehungsweise das Datum des Auftragsschreibens, so Himmel, Herrgott, nach dem 1.6. liegt, auch erst der höhere Stundensatz abgerechnet werden kann, nämlich 125 Euro die Stunde.
Vorher waren es nochmal?
115.
Ah ja, gut. Haben oder nicht haben.
Ja.
Nein, also ich bin mal sehr gespannt. Ich bin das ja nicht gewöhnt, jetzt über die Gutachtenerstellung Buch zu führen, sage ich jetzt mal, sondern wir haben Pauschalhonorar und das finde ich auch echt cool. Und dann ist es mein Thema, ob ich wirtschaftlich bleibe oder nicht. Ja, aber hier, ich bin gespannt. Aber ihr Lieben, dazu wird es nochmal eine Folge geben. Ich bin mir sicher nicht nächste Woche, weil ich bin jetzt erstmal in Stade. Tatsächlich darauf die Woche, es gehen schon unsere Veranstaltungen los, freue ich mich total drauf und ich meine JVEG-Rechnung tatsächlich fertigstelle, werden es wahrscheinlich noch 1-2 Wochen werden, aber das ist vielleicht auch noch wichtig, die darf nur, ich glaube innerhalb von 3 Monaten nach Versendung des Gutachtens muss die gestellt werden, danach würde sie hinfällig werden. Aber da muss man ja schon sehr entspannt sein, wenn man 3 Monate lang auf seine Rechnung wartet. Naja.
Genau. Ich habe aber noch trotzdem einen Hinweis, und zwar unser Podcast heute, der erscheint ja am 5. Mai. Ja. Und das heißt, in der Woche, in der die On Geo Days sind. Und wir werden natürlich mit unserem mobilen Mikrofon auch wieder auf den On Geo Days unterwegs sein. Und
die rasende Reporterin.
Die rasenden Reporter, genau. Schlau wie schlau und Carla Kolumna. Wer Bock hat, wir machen uns natürlich Gedanken darüber, ne? Wie sieht's mit dem Nachwuchs in der Republik aus? Was sind Dinge, Themen, die euch bewegen? Und solltet ihr auch das große Vergnügen haben, auch auf den On Geo Days zu sein, dann lasst uns doch vielleicht da auch mal sprechen. Lasst uns vielleicht da kurz mal miteinander ein paar Minuten ins Mikro reden und ihr seid herzlich eingeladen. Meldet euch gerne bei uns und dann gucken wir mal, ob wir da eine coole Session auf den Ongeo Days hinbekommen. Wir laufen da 2 Tage halt auch durch die Gegend wie wild. Ich habe auch dieses Jahr wieder nicht geschafft, irgendeinen Workshop zu buchen, weil ich einfach zu spät war, 2 Stunden, nachdem man das buchen konnte.
Ich muss sagen, ich finde die Vorträge auf den Hauptbühne immer so großartig, ja, das dass stimmt. ich mich einfach da schlichtweg drauf freue und auch genau. den Austausch auf der Messe selbst. Das muss man auch sagen, das ja, ist halt das eben stimmt. der Workshops und der Hauptbühne sind ja ganz, ganz viele tolle Ansprechpartner vor Ort, mit denen man einfach mal ins Gespräch kommen kann. Also ich kann nur sagen, letztes Jahr waren ja meine ersten Ongeo Days und aus ganz, ganz vielen Gesprächen dieses Tages habe ich jetzt wirklich Frucht gezogen. Also das war großartig. Ich freue mich unheimlich, dass wir nach Erfurt fahren, auch wenn es für mich quasi Heimspiel ist und für euch eine Weltreise. Aber ja, da gibt es auch noch mal ein kleines Special des Podcasts. Und wir haben ja dann auch in der Woche darauf Hochzeitstag.
Ja, das ist so. Also, wer Teil dieses Podcasts werden möchte auf unserem Ongeo Days Special, der möge uns einfach schreiben und dann connecten wir uns auf den Ongeo Days. Und ich freue mich riesig darüber.
Und ich mich noch viel mehr. Wir bringen unsere Stressbälle mit. Kann man nämlich noch.
Cool. Kommen wir noch.
Dann habt eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, geht in die Welt und bewertet.
Aber richtig, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Die sächsische Landesregierung hat das Landesrückbauprogramm für Wohngebäude eingestellt, was in der Wohnungswirtschaft, insbesondere in ländlichen Regionen, auf Kritik stößt. Die Streichung des Programms, welches ursprünglich dazu dienen sollte, ungenutzte und nicht mehr sanierungsfähige Gebäude abzureißen, sorgt für Unsicherheit und erschwert den notwendigen Rückbau in vielen Regionen. Der Rückbaubedarf bis 2030 ist hoch, mit rund 5000 Wohnungen, die von den Wohnungsunternehmen als abbruchreif gemeldet wurden. Die Verbände fordern nun eine Fortsetzung und Verbesserung bestehender Förderinstrumente im sozialen Wohnungsbau, um die Sanierung und den Neubau von Mietwohnungen weiterhin wirtschaftlich und praktikabel zu gestalten. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.